Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entschieden nachhaltig. Wir besprechen hier jeden Monat, wie Unternehmen nachhaltiger werden können. Wir, das sind Florian Dietsche und ich, Carolina Achilles. Hi Flo.
Hi Caro.
Flo, das heutige Thema lag dir ja besonders am Herzen und du hast besonders dafür gekämpft, dass wir das mit in unsere Staffel reinnehmen. Warum war dir das so wichtig?
Ja, Caro, heute sprechen wir über das Thema Impact und es ist ein Buzzword, was sehr häufig fällt unter Nachhaltigkeitsmanagerinnen und die Frage, die man sich da immer stellen muss, was steckt da eigentlich dahinter und wie kriege ich das übersetzt? Tatsächlich ist es so, dass mit Blick auf die Regulatorik, vor allem die CSRD, werden viele neue Daten erhoben und dann ist schon die Frage, was sind eigentlich Messgrößen, was sind Steuerungselemente? Und ein häufiger Kritikpunkt dabei ist, dass diese Daten sehr technokratisch, sehr bürokratisch sind und eigentlich keine echte Wirkung erzielen. Und wir wollen heute schauen, wie kann man das Thema Impact tatsächlich so begreifen, dass ein Unternehmen Wirkung und damit Impact erzielen kann.
Und dafür haben wir uns Sonja Haut eingeladen. Sonja ist Buchautorin und hat das Buch The Case for Impact geschrieben. Sie spricht viel zu dem Thema Impact, ist gefragte Expertin. Hauptberuflich arbeitet sie aber als Head Impact Valuation beim Pharmaunternehmen Novartis. Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
Hallo Caro, hallo Flo.
Hi Sonja. Wir werden wie immer zwei Themenschwerpunkte in dieser Folge mit dir besprechen. Das ist zum einen die Frage, was ist Impact eigentlich? Und im zweiten Schwerpunkt schauen wir uns an, wie ein Starter-Kit für die Impact-Messung von Unternehmen aussehen könnte.
Liebe Sonja, zu Beginn jeder Folge stoßen wir an. Worauf möchtest du denn mit uns trinken?
Auf die Impact Economy.
Ja, schön. Prost.
Dann finden wir mal raus, was dahinter steckt, zum Wohl. Sonja, wir sind ja jetzt hier in der virtuellen DKB-Lounge. Wenn wir uns jetzt bei dir vor Ort in der Schweiz, in Basel getroffen hätten, wo würden wir dann jetzt sitzen?
Am Rheinbord.
Macht das Rheinbord irgendwas besonders?
Man kann den Blick schweifen lassen und es ist ja auch ein internationales Gewässer, was die Länder verbindet und mehr Verbindung und mehr Austausch ist sicherlich eine gute Sache in der heutigen Zeit.
Sonja, wir fangen mal so ganz allgemein und mit einer Definition an. Was versteht man denn eigentlich unter Impact?
Impact befasst sich mit der Messung der Wirkung am Ziel, mit der Frage, was ändert sich für Anspruchsgruppen aufgrund der Unternehmenstätigkeit. Es ändert sich für die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft.
Mit der Messung der Wirkung am Ziel. Ich nehme an, wir reden von einem nachhaltigen Ziel.
Das wäre wünschenswert.
Sonja, was unterscheidet denn gängige KPIs zu jenen vom Thema Impact und den KPIs, die man da dazu zählen kann?
Gängige KPIs sind ja immer noch Finanz-KPIs, aber auch in der Nachhaltigkeit ist das so, dass man typischerweise Inputs oder Outputs misst, also sich mit der Frage beschäftigt, wie viel Aufwand haben wir getrieben, wie viele Ressourcen haben wir auf ein bestimmtes Thema verwandt und weniger mit der Frage, was war denn das Ergebnis, was war denn die längerfristige Wirkung, was war denn der Outcome oder was war der Impact, die Wirkung am Ziel dieser Aktivitäten auf Umwelt, Soziales und die Wirtschaft gerichtet. Der Frage wird nie nachgegangen und das ist genau das Themengebiet der Impact-Messung.
Können wir das einmal vielleicht an einem Beispiel so ein bisschen greifbar machen? Also, was ist die Wirkung am Ziel?
Vor Jahren durfte ich an der Oxford University ein Beispiel eines MBA-Studenten hören und das war mir sehr eingängig, ich möchte es deshalb hier benutzen. Für eine Herstellerfirma von Zahnbürsten wäre das Geld, was in die Produktionsmaschinen fließen und die Angestellten, die daran arbeiten, Inputs. Outputs wären Anzahl der produzierten Zahnbürsten. Und wenn man dann ein Outcome produziert, dann werden diese Zahnbürsten gekauft von irgendwem. Das ist alles gut, macht aber keine Wirkung am Ziel. Wirkung am Ziel entsteht dann, wenn jemand diese Zahnbürsten benutzt, regelmäßig benutzt. Dann gibt es einen positiven Impact auf die Zahngesundheit mit all den positiven Implikationen.
Also die Wirkung am Ziel sind gesunde Zähne, weniger Karies.
auch weniger Krebs. Man weiß, dass schlechte Zahngesundheit korreliert mit bestimmten Formen von Krebs. Es gibt da eine Vielfalt von Gesundheitsauswirkungen, ja genau. Aber die Anzahl der Mitarbeiter, die Kosten der Produktionsmaschinen sagen nichts über die Wirkung am Ziel, sagen nichts, was sich dadurch geändert hat für die Anspruchsgruppe, in dem Fall die Kunden. Die Kunden allerdings sind natürlich auch selbst gefragt. Das ist nicht nur eine Unternehmensgeschichte, sondern diese Impact-Messungen entstehen immer in einem Kontext, der das Ganze relevanter macht, aber auch schwieriger.
Aber ich finde das Beispiel sehr, sehr spannend und nachvollziehbar. Und daher jetzt direkt die Frage, warum sollte es den Hersteller von Zahnbürsten interessieren, ob die Kunden die Bürste benutzen oder nicht? Weil solange der Hersteller seinen Absatz hat, könnte der doch fein damit sein.
Ja, das ist jetzt genau die Frage, was ist einem wichtig und was ist der Sinn und der Zweck der Unternehmenstätigkeit. Und Caro hat ja schon zuvor insinuiert, dass bitteschön die Messgrößen nachhaltiger Natur sein sollten. Das ist natürlich nicht gegeben und das hängt sehr davon ab, wie das Unternehmen seinen Daseinszweck, seinen Unternehmenszweck definiert und sieht. Wenn ein Unternehmen sich rein auf Profitmaximierung kapriziert und gerne auch Profite macht auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft, dann braucht man keine Impact-Messung. Sobald man gerne verstehen möchte, wie man relevant bleiben kann für seine Kunden, für die Community, in der man aktiv ist, für seine Mitarbeiter, für seine Lieferanten in dem Moment, wo man einen Beitrag leisten will, zu unter einem unternehmerischen Wirken, das profitabel ist, aber ohne Probleme zu schaffen für Umwelt und Gesellschaft, dann ist man richtig bei Impact-Messung.
Ich habe gerade noch eine Schere im Kopf, Sonja. Also das Zahnbürstenbeispiel habe ich verstanden. Jetzt sind ja ganz viele Unternehmen gerade dabei, klimaneutral zu werden. Das ist ja irgendwie auch eine Form von Impact, hat aber ja nicht zwangsläufig direkt was mit dem Produkt zu tun, sondern CO2-Emissionen sind ja eher sozusagen ein Nebenprodukt, was es gilt zu reduzieren auf dem Weg zum eigentlichen Produkt. Wie kriegen wir das jetzt zusammen?
Über Impact Accounting. Man misst nicht nur einzelne Indikatoren wie eben CO2, sondern ökologisches, ökonomisches und soziales über eine Vielzahl von Indikatoren hinweg. Und dann kann man wirklich sehen, welche Maßnahmen am relevantesten sind, wo das Unternehmen sich differenziert, aber wo auch die größten Fallstricke liegen für eine wirkliche Nachhaltigkeit.
Und da könnte man doch jetzt wieder beim Thema Corporate Sustainability Reporting Directive beispielsweise anknüpfen und sagen, hey, zukünftig habe ich ja nicht finanzielle Berichterstattung mit der finanziellen, ich sag mal, ich schlag zwei Fliegen mit einer Klappe. Warum brauchen wir dann einen impactorientierten Ansatz? Was unterscheidet den von den Daten, die bei der CSRD erhoben werden?
Die Hauptstoßrichtung der momentanen regulatorischen Anforderungen gehen der Frage nach, wie ändert sich das Risikoprofil für Investoren, wenn bestimmte Megatrends wie Klimawandel real werden. Die Frage, wie diese Unternehmen zu Lösungen beitragen und welche Rolle sie spielen müssten in der Gesellschaft und für die Umwelt, wird dadurch gar nicht beleuchtet. Das ist aber die Perspektive, über die Neues in die Welt kommen kann. Die Frage, wie sieht denn ein nachhaltiges Produkt aus? Welche Produkte sind denn künftig relevant und wie verankert man diese Innovationen in einer Gesellschaft in Transition? Diese Fragestellung würde man über Impact viel besser strukturieren können als über die Frage, wie ändert sich das Risikoprofil für Investoren, wenn der Klimawandel noch weiter zuschlägt.
Sonja, wenn wir jetzt vom Thema Impact und Wirkung ausgeht, jetzt versuche ich mal die Brücke zum Thema Innovation, Produktentwicklung zu schlagen. Müsste man in einem solchen Ansatz nicht ganz vorne bei einer Produktentwicklung hinstellen, zum Beispiel, ich möchte für mehr saubere Zähne sorgen, anstatt zu sagen, ich möchte eine Zahnbürste produzieren? Wenn ich saubere Zähne möchte, muss ja nicht eine Zahnbürste die Antwort sein. Es könnte ja auch eine Lutschtablette, ein Kaugummi, ich weiß es jetzt nicht, ne? Aber es könnte ja mehr Lösungsraum geben als Zahnbürste. Würdest du da mitgehen?
Ja, klar. Für mich ist die Frage wirklich, was ist der Unternehmenszweck und wie sieht sich das Unternehmen mit seiner Mission, mit seinem Auftrag, in seinem Selbstverständnis? Und es ist legitim, Zahnbürsten zu produzieren. Absolut okay. Es gäbe auch andere Antworten natürlich auf diese Fragestellung der Zahngesundheit. Und man könnte natürlich sich auch darauf fokussieren, Zahnärzte auszubilden.
Wenn wir aber jetzt bei dem Beispiel bleiben, das ist ja ein ganzer Systemwandel, weil eigentlich stellst du ja damit die Wertschöpfungskette und auch die Zielsetzung von vielen Unternehmen einmal komplett auf den Kopf. Wie sieht es dann für die Praxis aus? Ist das praktikabel? Wird das angenommen?
Ich weiß nicht, ob sich so viel dramatisch ändern muss. Der Paradigmen-Shift ist vielleicht genau an der Stelle, wo man sich verabschiedet von der Vorstellung, dass man profitiert vom Externalisieren von Problemen und Lösungen findet, bei denen man profitabel ist, aber nicht gleichzeitig Probleme schafft für andere. Das halte ich recht kompatibel mit dem, was man an artikulierten Werten hört. Also von dem her halte ich es nicht für so dramatisch. Gibt es eine Bereitschaft? Man könnte die Bereitschaft daran bemessen, dass das Nachbarthema, das Impact Investing von nirgends und inexistent vor 7, 8 Jahren angewachsen ist in Investitionsmarkt von über einer Trillion Dollar, das ja eben in 5 Jahren, 8 Jahren. Es gibt da einen Trend und es gibt auch jetzt schon viele, die erkannt haben, dass das, was bei Unternehmen im Moment an ESG besprochen wird, also die Frage, wie ändert sich das Risikoprofil von Unternehmen, was ist der Impact on Company durch bestimmte Megatrends oder durch bestimmte Verhaltensweisen, dass das nicht hilft, unsere wirtschaftliche Tätigkeiten auf längerfristige Nachhaltigkeit oder noch nicht mal Resilienz umzupolen. Von dem her kommt das an, ja, von einer niedrigen Basis aus.
Hast du noch andere Beispiele, abgesehen von der Zahnbürste, was ein super Beispiel ist, wo du aber vielleicht in der Praxis das schon bei Unternehmen auch gesehen hast, die einen Impact-Ansatz gefahren haben, wenn sie zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt haben?
Ja, ein super cooles Beispiel finde ich von Solvay, auch weil es so schön dokumentiert ist. Solvay ist ein Chemieunternehmen, die frühzeitig gesehen haben, dass mit einigen ihrer Produkte die negativen Umweltaspekte dieser Produkte so hoch sind, dass es ein Risiko gibt, dass ihre Business-to-Business-Kunden diese ablehnen würden oder versuchen würden, diese zu ersetzen. Solvay hat also ihr eigenes Produktportfolio analysiert nach ihrem Umwelt-Impact-Produkt plus was sind die profitablen Produkte und sich dann angeschaut, welches die Produkte sind, die am ehesten dem Risiko ausgesetzt sind, von anderen, von Wettbewerbern verdrängt oder ersetzt zu werden. Und dann haben sie ihre eigenen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen auf genau dieses Ersetzen dieser hochumweltschädlichen Produkte fokussiert und sich selber disrupted. Das finde ich ein sehr cooles Beispiel aus meiner Sicht, auch weil es toll dokumentiert ist. Sie haben diesen ganzen Impact-Ansatz und dieses strategische Portfolio-Management auf ihrer Homepage veröffentlicht. Und es zeigt im Grunde die ganze Entwicklung auf von der Ist-Analyse zu der Überlegung, was sind denn strategische Implikationen in Anbetracht der Trends, die es gibt, zu mehr Nachhaltigkeit, zu höheren regulatorischen Anforderungen und entsprechend die Anpassung des Unternehmens auf diese neuen Gegebenheiten direkt durchgeführt sind.
Sonja, siehst du einen impact-orientierten Ansatz eher als Ergänzung zu bestehenden, ich sag mal konventionellen KPIs oder sollten die konventionellen tatsächlich irgendwann ablösen?
Für mich ist das ergänzend, wie man ja auch in der Begrifflichkeit der Double Materiality schön sieht. Es gibt diesen Fokus der Dependencies oder Impact on Company und es gibt dann eben den Impact on Society and Environment. Und wir brauchen beide Dimensionen, um vollumfänglich Wesentlichkeit zu debattieren und zu verstehen, wohin die Reise geht. Ich halte all diese Blickwinkel für kompatibel und notwendig auch.
Okay. Flo, du bist wieder gefragt als Erklärbär. Doppelte Materialität.
Doppelte Materialität ist nichts anderes als doppelte Wesentlichkeit. Das heißt, als Unternehmen schaue ich tatsächlich, inwieweit habe ich eine Einwirkung von außen auf mein Unternehmen und auf die Unternehmenstätigkeit und inwieweit beeinflusse ich als Unternehmen meine Umwelt nach außen hin. Also es ist die sogenannte Inside-Out- und Outside-In-Perspektive.
Sonja nickt, da geht sie offensichtlich auch mit.
Ja.
Liebe Sonja, wir möchten ein Spiel mit dir spielen.
Zufallsfragen.
Wir haben hier ein großes Glas mit bunten Zetteln drin und auf diesen Zetteln stehen Fragen. Du darfst dir gleich drei Farben aussuchen und deine Aufgabe wird es sein, diese Fragen so kurz und knapp wie möglich zu beantworten. Bist du bereit?
Okay.
Welche Farben?
Grün. Mhm. Blau. Orange.
Starten wir mit der ersten Frage. Die hat Benedikt Bösel, der ist Landwirt, in unser Fragenglas gepackt. Und sie lautet: Was würde ich meinem 15-jährigen Ich raten?
Finde raus, was du gerne hast und worin du gut bist und mach das dann.
Was hättest du gern schon vor deinem ersten Arbeitstag gewusst?
Nichts.
Warum nichts, Sonja?
Alles Wesentliche ergibt sich im Zeitverlauf so und so und es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu beschleunigen oder über den Zaun zu brechen.
Also dem Prozess vertrauen.
Sich vertrauen.
Und die dritte Frage kommt von Mario Litti. Mit dem haben wir in der letzten Folge gesprochen. Wie können wir es schaffen, dass Menschen bei Nachhaltigkeit mehr an Chancen und Möglichkeiten denken und weniger an Einschränkungen und Risiken?
Martin Luther King sagte, I have a dream, nicht I have a nightmare. Daran sollte man viel häufiger denken. Für mich ist tatsächlich Impact die Antwort auf diese Frage. Was ist der Möglichkeitsraum? Welche Optionen haben wir? Wie können wir uns Zukunft sichern? Wie können wir negative Externalitäten antizipieren und wie können wir sie ummünzen in eine positive Sache? Genau, das Thema Opportunities über diese Risikoprofilierung hinaus, das ist Impact.
Oh, stark, was für eine schöne Antwort. Mhm. Ich glaube, die wird auch Mario gefallen, wenn er es hört.
Sonja, welche Frage möchtest du denn für die nächsten Folgen ins Glas packen?
Ja, eine Frage, die mich immer sehr beschäftigt ist: Wo findet strategisches Denken statt?
Wow.
Aber die zu beantworten ist ein Brett.
Wir haben am Anfang noch vergleichsweise harmlose Fragen hier reingepackt. Alle, die jetzt dazugekommen sind, haben es richtig in sich. Liebe Sonja, wir kommen zu unserem zweiten Themenschwerpunkt. Und jetzt wollen wir nach der ganzen Theorie ein bisschen praktischer mit dir werden und darüber sprechen, wie können Unternehmen loslegen, was ist so ein Impact Starter Kit? So, und deswegen direkt die erste Frage: Was tut man denn als erstes, wenn man sich als Unternehmen in das Feld Impact wagen möchte?
Da möchte ich jetzt gerne in guter Unternehmensberatungsmanier sagen, es kommt drauf an.
Natürlich.
Es kommt drauf an, ob man, wie eingangs besprochen, wirklich sich strategisch ausrichten möchte, ob man sich mit einem Purpose Statement beschäftigen möchte und von dort aus Messgrößen ableiten möchte. Das ist ein strategischeres Unterfangen, als wenn man einfach sagt, ich möchte gerne wissen, wie mein Impact ist und was das für mich bedeutet. Das ist ein viel operativerer Ansatz. Im zweiten Fall kann man sich die Methodenbeschreibung der Value Balancing Alliance nehmen.
Wo finde ich die?
value-balancing.com.
Packen wir in die Shownotes.
Und kann dort sich ein Excel-basiertes Impact-Modell mal eben aufbauen, um zu gucken, wo man steht. So habe ich selbst auch angefangen. Damals gab es die Value Balancing Alliance Methodenpapiere nicht. Es gab Beschriebe, aber Excel reicht.
Ich fasse es mal grob zusammen. Ich habe zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen, bevor ich eine Wertschöpfungskette mir anschaue, und das andere, was am Ende rauspurzelt. Wie würdest du denn sagen, ganz grob gesprochen, wie operationalisiere ich denn Impact, wenn wir mal davon ausgehen, ich bin ein normal, konventionell, finanziell kennzahlenbasiertes Unternehmen?
Ja, ich bin ja ein Fan von unternehmerischem Denken in dem Bereich. Also man würde über so einen ersten Wurf eines Impact-Statements rausfinden, was die geschäftsrelevanten Facetten sind von diesem Impact Statement? Ist es die Risikolinse? Ist es wirklich das, dass ich besser wissen muss, welche Exposures ich mir einkaufe durch mein Ausgabenvolumen an Produkten und Dienstleistungen? Oder ist es eher in der Produktdimension? Ist es eher beim Umgang mit den Kunden, bestehenden Kunden, zukünftigen Kunden? Wenn man das weiß, würde man sich entlang dieser Fragestellung in mehr Granularität hangeln, zu mehr Relevanz und dort entlang den Case für Impact für sein Unternehmen bauen.
Kommen wir nochmal zurück zu den Zahnbürsten. Was wäre jetzt so ein richtig gutes Impact-Statement für die Zahnbürsten?
Die Zahnbürstenherstellerin hat ein Integrated Profit and Loss Statement, die ganz normalen Financial Statements. Und daneben würde es ein Impact Statement geben, wo man sieht, was ist der gesellschaftliche Nutzen. Idealerweise hätte man eine Statistik dazu, wie viele dieser Zahnbürsten regelmäßig genutzt werden. Davon würde man ableiten können, was der gesellschaftliche Nutzen in einem positiven Change of Wellbeing ist. Man würde natürlich wissen, wie viele Rohstoffe und Energie in die Produktion geflossen ist. Das würde einem den Umweltfußabdruck grob geben. Und dann hätte man natürlich andere Social Human Capital Elemente, wie hat dabei die Arbeitssicherheit ausgesehen, wie sieht das aus mit der Mitarbeiterentwicklung und welche anderen Themen aus der Zulieferung für die Produktion waren noch relevant.
Wenn wir beim Zahnbürstenbeispiel bleiben, dann müsste man ja versuchen, dass man auf Basis von diesem Impact Statement den tatsächlichen Herstellungsprozess wiederum beeinflusst bzw. danach steuert. Ansonsten ist es ja ein reines, ich sag mal, Blendwerk. Es steht da, aber es hat eigentlich keinen direkten Einfluss auf die Wertschöpfung im Unternehmen, oder?
Ja, Schritt 1 ist tatsächlich der Erkenntnisgewinn. Und dann muss man sich überlegen, was man mit der Erkenntnis denn nun tut. Und die Fragestellung, ohne mich jetzt wirklich mit Zahnbürsten auszukennen, die Fragestellung wäre vielleicht, was für eine Art von Plastik fließt da ein? Was für eine Art von Rohöl fließt da ein über mehrere Zwischenstufen? Und was sind die Implikationen? Kann man das mit einem geringeren Umweltfußabdruck hinkriegen? Kann man das mit einer geringeren Problematik zu Arbeitssicherheit bewerkstelligen? Das sind dann die nächsten Schritte. Man würde erstmal verstehen müssen, wo man denn genau steht und was die Brennpunkte sind. Und beim allen Unternehmen ist es vielleicht CO2 und der Energieverbrauch und beim anderen Unternehmen und bei einer anderen Branche ist es vielleicht die Exposition zu Kinderarbeit oder zu seltenen Erden.
Da klingelt bei mir total sofort Wesentlichkeitsanalyse. Die Frage dessen, wo ist der größte Hebel, was tue ich also zuerst? Geht das zusammen? Ist das dasselbe? Wo ist der Unterschied?
Es geht auf jeden Fall zusammen. Dadurch, dass es jetzt Methodenbeschriebe gibt zur Impact-Messung über die ganze Wertschöpfungskette hinweg, entlang ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Nutzenmessung, kann man diesen qualitativen Aspekt von den heutigen Wesentlichkeitsbetrachtungen direkt quantitativ unterfüttern. Da, wo einem jetzt vielleicht die Wesentlichkeitsbetrachtung Entwarnung gibt oder das Gegenteil, eine Warnung ausspricht, hätte man Zahlen, die diese Intuition bestärken oder widerlegen oder differenzierter erscheinen lassen. Also diese beiden Ansätze durchaus kompatibel.
Es geht also vielmehr nicht nur um eine Impact-Messung in einem ersten Schritt, sondern auch tatsächlich um eine Impact-Steuerung für eine gesamte Organisation, oder?
Unbedingt. Für mich ist der Punkt, an dem man die Impact-Transparenz für sein Unternehmen hat, der Ausgangspunkt. Das ist nicht das Endziel, diese Zahlen zu generieren, wie überhaupt Zahlen generieren, nie der Endpunkt sein sollte. Die Frage ist dann immer, was passiert als nächstes damit? Was sind die Implikationen? Wie kann ein Sense-Making aussehen? Welche Schlussfolgerungen zieht man? Wie kann man die Stärken verbessern, weiter ausbauen? Und wie kann man die Schwächen reduzieren?
Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, das klingt irgendwie spannend, was Sonja sagt, ich versuche mal so einen ersten Schritt in das Thema zu machen. Würdest du empfehlen, vielleicht erstmal mit einer Produktkategorie anzufangen, bevor man so ein ganzes Unternehmen in den Fokus nimmt? Und wenn ja, wie kompliziert ist das denn am Ende alles?
Ja, man braucht so ein bisschen Intrapreneurship und da eine gute Antwort zu konstruieren. Die Fragestellung ist einfach, wo ist der Puls des Unternehmens, wo ist der Herzschlag, was brennt gerade? Und man würde sich natürlich immer an diese brennenden strategischen Themen anheften wollen, damit man im Erfolgsfall anschlussfähig ist an diese großen Fragestellungen. Und daran bemisst sich, ist das jetzt eine Line of Business, ist das ein Produkt, ist das vielleicht ein neues Produktfeld, ist das eine andere strategische Fragestellung? Und da würde man versuchen, dieses komplette Impact Statement zu erstellen. Es gibt natürlich eine Abhängigkeit zu Daten. Ja, das ist dann häufig klar. Die Thematik, dass wenn das Erstprojekt das wäre, eine größere Akquisition zu beleuchten, dann hat man in aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Datentransparenz des zu akquirierenden Unternehmens und
ja, vielleicht fängt man mit einem leichteren Case an, oder?
Damit deshalb lieber mit was an, wo man Zugriff hat auf die eigenen zentralen Daten, sofern es die gibt.
Gibt es was, wo du sagen würdest, das sollte man unbedingt machen? Und gibt es auch was, wo du sagst, das sollte man unbedingt vermeiden?
Unbedingt machen sollte man alle involvieren von vorneweg, die einen Beitrag leisten können zur Datenakquisition, zum Datenprocessing, zur Datenvalidierung, aber auch zum Readout. Jeder, der eventuell einen Nutzen hat von diesen Impact-Daten, sollte in ein Projekt eingebunden sein. Das braucht kein großer Aufwand zu sein, aber einfach Wissen von dem Projekt, Wissen, ab wann es diese Readouts gibt, ab wann man mit Schlussfolgerungen rechnen kann, sodass alle Bescheid wissen, die eventuell betroffen sind in irgendeiner Form von diesem Projekt.
Und was sollte ich vermeiden?
Naja, das, was man vermeiden sollte bei jeder Aktivität, dass das abgehandelt wird als reine Pflichtübung, bei der man im Grunde Ergebnisse für die Schublade produziert. Das ist immer eine Vergeudung von Ressourcen und Zeit und Lebensqualität von allen Beteiligten.
Also ich stelle mir vor, ich habe vielleicht so ein seitenlanges Impact-Statement jetzt mühsam mit ganz vielen Daten geschrieben. Wie vermeide ich, dass das nicht nur in der Schublade liegt?
Indem man Relevanz fürs Unternehmen aufzeigt. Also die Frage ist, diese Zahlen, welche Bedeutung haben die für Topline, für Bottomline, für Unternehmenswert? Was für Einsichten kriege ich aus diesen Zahlen für Lieferanten, für Mitarbeiter, für die Communities, in denen man aktiv ist, entweder für Produktion, als Standort, als Vertrieb, egal in welcher Rolle. Welche Einsichten zum eigenen Geschäft, zum Business-Ökosystem kriegt man über die Zahlen, die man zuvor nicht hatte. Und das sind die Ansätze, mit denen man sagen kann, da gibt es eine Schattierung von Risiko, die wir so nicht auf dem Radar hatten, da schauen wir mal rein. Und hey, das sieht so aus, als könnten wir uns da wirklich viel stärker aufstellen und Opportunities für uns realisieren. Aber das Essentielle ist wirklich das Debriefing, das Sense-Making aus den Zahlen.
Was sind deine zwei Top-Tipps für Unternehmen in Sachen Impact?
Just do it.
Okay.
Wäre Tipp 1 und dann, naja, es ist so ein bisschen anmaßend, natürlich so einen Tipp auszusprechen, wie ich es gerne tun möchte. Aber tatsächlich möchte ich es hier tun. Und das wäre der Hinweis, dass man Impact und Nachhaltigkeit durchaus strategisch betrachten kann. Man sollte das strategisch betrachten. Dann erhält man Antworten auf die längerfristige Wertschöpfung für das Unternehmen unter geänderten Geschäftsvorzeichen. Das ist im Grunde das, was sich lohnt anzudenken. Und ich glaube, man kann das tun mit wenig Aufwand.
Klingt gut.
Liebe Sonja, wir kommen zu den letzten Fragen, die wir all unseren Gästen stellen.
Die letzte Runde.
Was war die größte Hürde und wie hast du sie genommen?
Die größte Hürde war sicherlich Begrenzungen im eigenen Denken und in der Selbstwahrnehmung, in das Verständnis dessen, was möglich ist oder was wünschenswert ist und was machbar ist. Und diese Hürde einzunehmen, war sicherlich die entscheidende Geschichte für meine Impact-Arbeit in allen ihren Facetten.
Im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft, wer hat dich zuletzt beeindruckt?
Adrian Monk. Adrian veröffentlicht einen Newsletter, der heißt Seven Things, in dem er Geopolitisches zusammen mit Nachhaltigkeit, zusammen mit einem echt coolen Journalismus zusammenbringt. Und ich bin tatsächlich immer wieder beeindruckt, wie er es schafft, mich zu interessieren und diese Art von Leichtigkeit bei diesen schweren Themen zu zeigen, die einem erlauben, sich mit diesen Inhalten zu befassen, die ja mitunter sehr deprimierend sein könnten sonst.
Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was soll bis dahin anders sein?
Ich würde mir wünschen, Flo, dass bis in einem Jahr die Unternehmen alle ihre Compliance-Anforderungen und Compliance-Fragestellungen gemeistert haben und sich der Fragestellung widmen können, wie sie tatsächlich ein nachhaltiges Wirtschaften für sich in ihrem Geschäftsbereich realisieren.
Liebe Sonja, vielen Dank, dass du zu Gast bei Entschieden Nachhaltig warst, hier bei uns in der virtuellen DKB-Lounge. Vielen Dank für deine Einblicke und die vielen Gedankenanstöße.
Danke, Sonja.
Sehr gerne, Caro und Flo.
Tschüss.
Tschüss.
Caro, was hast du denn aus der heutigen Folge mitgenommen?
Also ich muss ehrlich sagen, mir raucht ein bisschen der Kopf. Das war wirklich eine ganz schöne Denksportaufgabe heute. Was ich aber mitgenommen habe, und das fand ich einen super guten Impuls von Sonja, überhaupt erstmal dieses Gedankenspiel zu machen, was ist meine Wirkung? Also das Zahnbürstenbeispiel. Was ist die Wirkung von meinem Produkt oder von mir auch als Ganzes, als Unternehmen? Wir sind in einer super großen Transformationsphase der Wirtschaft und ich glaube, genau da lohnt es sich, diese Frage zu stellen und für sich selbst eine Antwort zu finden. Und ich fand auch Sonjas Tipp super mit dem Link, wo man ein paar vorausgefüllte Excel-Tabellen findet. Den packen wir in jedem Fall in die Shownotes.
Ja, Caro, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir raucht der Kopf nicht auch ein bisschen. Ich glaube, es kommt aber einfach daher, dass das Ganze schon ein Paradigmenwechsel ist, ein Stück weit. Und man sich da wirklich nochmal die gesamte Wertschöpfungskette eigentlich am Ende des Tages anschaut und überlegt, wo komme ich da am Ende raus. Sehr spannend fand ich, dass sie gesagt hat, dass das ganze Thema Impact, Impact-Messung, Impact-Evaluation ergänzend ist zu dem, was wir heute schon haben und dass es das nicht ersetzt. Also da gibt es dann durchaus Anknüpfungspunkte und ich muss nicht alles auf den Kopf stellen. Ich glaube, das war für mich so das größte Learning und auch der Mutmacher für Nachhaltigkeitsmanagerinnen da draußen, die sich dem Thema tatsächlich annehmen möchten.
Flo, die Zeit rennt. Das hier war schon die letzte reguläre Folge dieser Staffel, aber es gibt noch einen kleinen Bonus. Der erscheint nicht erst in 4 Wochen, sondern schon deutlich früher, Anfang April.
Und zwar wollen wir uns eine aktuelle Studie zum Abschluss der Staffel anschauen, den Sustainability Transformation Monitor. Der beleuchtet den aktuellen Status quo rund um das Thema Nachhaltigkeit und Transformation in der Real- und Finanzwirtschaft. Und wir freuen uns riesig auf den Einblick in die Gemütslage der Transformation.
Tschüss, Flo.
Ciao, Caro.
Entschieden nachhaltig. Der DKB-Podcast für eine nachhaltigere Wirtschaft.